Herzlich willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schultheis. Hören Sie zunächst einen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse dieser Woche. Präsident Václav Klaus und Außenminister Cyril Svoboda sind am Dienstag zu gemeinsamen Gesprächen über ihre Einstellung zur Europäischen Union zusammengetroffen. Grund des Treffens war, dass Klaus Svobodas Äußerungen über seine Einstellung zur europäischen Integration als beleidigend bezeichnet hatte. An seinen Aussagen ändere sich nichts, sagte Außenminister Svoboda nach dem Treffen. Svoboda hatte nach seiner Rückkehr aus Athen gesagt, dass Václav Klaus oberflächliche und unvollständige Informationen über das derzeitige Geschehen in der Union habe. Präsident Václav Klaus ist am Mittwoch zu einem eintägigen Staatsbesuch nach Wien gereist und hat damit die Reihe seiner Antrittsbesuche in den vier Nachbarländern der Tschechischen Republik beendet. Beide Seiten zeigten sich bemüht, die Irritationen der letzten Jahre beizulegen. Die umstrittenen Themen der sogenannten Beneš-Dekrete und des Atomkraftwerks Temelin wurden daher nicht ausgeklammert. Zur Frage der Beneš-Dekrete ließ Klaus Gesprächsbereitschaft erkennen. Man sei bereit, diese Frage zu diskutieren, formelle Verhandlungen darüber werde es jedoch nicht geben. Der US-Botschafter in Prag, Craig Stapleton, hat am Mittwoch in der Zeitung Prague Post mit scharfen Worten eine Kritik der regierenden sozialdemokratischen Partei ČSSD am Irakkrieg zurückgewiesen. Die ČSSD hatte den Waffengang auf ihrem Parteitag Ende März völkerrechtswidrig genannt. Dieser Beschluss sei beleidigend, sagte Stapleton der Zeitung. Er verurteilte auch die ablehnende Haltung des tschechischen Präsidenten Václav Klaus zum Irakkrieg. Klaus wies die Kritik des Botschafters zurück. Es täte ihm leid, aber die tschechische Position sei nicht identisch mit der Haltung der USA, so Klaus. Die umstrittenen Reformpläne des Präsidenten des EU-Verfassungskonvents, Giscard d'Estaing, sind bei den Regierungschefs von Tschechien und Dänemark, Wladimir Spidla und Anders Fogh Rasmussens, weitgehend auf Ablehnung gestoßen. Er fürchte, der Vorschlag diene der Stärkung der größeren EU-Länder auf Kosten der kleineren, sagte Rasmussen nach einem Treffen mit Spidla am Donnerstag in Prag. Die Gleichstellung aller Mitglieder sei doch ein Schlüsselprinzip der EU, betonten beide Ministerpräsidenten. Es sei wichtig, dass Länder wie Dänemark und Tschechien eng innerhalb eines sich vereinigenden Europas zusammenarbeiten. Seit Freitag sind im südirakischen Basra die Ärzte des dort stationierten tschechischen Feldlazaretts im Einsatz. Seinen vollen Betrieb wird das Feldlazarett voraussichtlich Anfang Mai aufnehmen. Der Befehlshaber der tschechisch-slowakischen ABC-Waffenabwehreinheit, Dusan Lupolev, teilte mit, dass die tschechischen Militärärzte in Basra eventuell auch 2 Jahre tätig sein könnten. Die Mediziner wollen auch das Krankenhaus, in dem sie untergebracht werden, renovieren und den irakischen Ärzten helfen, effektiv zu arbeiten. Die Prager Stadtvertreter haben sich am Donnerstag dafür ausgesprochen, dass dem ehemaligen Präsidenten Václav Havel die Ehrenbürgerschaft verliehen wird. Die Ehrenbürgerschaft wird ihm als Ausdruck der Hochachtung und der Würdigung seiner Verdienste um die Hauptstadt und die Tschechische Republik zuteil. Soweit die Wochenschau.
Der immer noch neue tschechische Präsident Václav Klaus war in den letzten Wochen viel auf Reisen. Welche Tendenzen lassen sich aufgrund der ersten außenpolitischen Auftritte des Präsidenten ableiten? Die Antwort darauf versuchen Silja Schultheis und Robert Schuster in der folgenden Schauplatzsendung zu geben.
Schauplatz.
Seit 2 Wochen ist er nun im Amt und hat in den vergangenen Tagen die Serie seiner ersten Auslandsreisen abgeschlossen. Dazwischen war er für einige Stunden in Athen, um dort den Beitrittsvertrag Tschechiens zur Europäischen Union mit zu unterzeichnen. Die Rede ist von Tschechiens neuem Präsidenten Václav Klaus, der am vergangenen Donnerstag mit der Kurzvisite in Wien seine Antrittsbesuche bei den unmittelbaren Nachbarn Tschechiens abgeschlossen hat. Würde man sich bei der Beurteilung des Verlaufs der 4 Kurzbesuche nur auf die offiziellen Darstellungen des Beraterteams von Präsidenten verlassen, könnte man meinen, Klaus habe sich in seinen Reden in nichts von seinem, insbesondere im Ausland geschätzten Amtsvorgänger Václav Havel unterschieden.
Lässt sich aufgrund der Besuche in der Slowakei, Polen, Deutschland und Österreich aber dennoch bereits jetzt sagen, in welchen Punkten Präsident Klaus als Außenpolitiker andere Akzente setzen wird? Das fragten wir den Politikwissenschaftler Zdeněk Zbořil von der Prager Karls-Universität.
Může i nemůže. On se zatím měl představit a šel
Man kann und kann es auch wieder nicht. Er hat diese Reisen dafür genutzt, um sich im Ausland vorzustellen und sein freundlicheres Gesicht zu zeigen. Aufgrund dessen lässt sich sagen, dass sich Klaus im Großen und Ganzen an die Vorgaben hält, die er bereits als Präsidentschaftskandidat getan hat. Es ist aber fraglich, inwieweit er als einzelner Politiker tatsächlich die Außenpolitik des Landes wird beeinflussen oder gar steuern können. Bisher scheint es nämlich, dass einzelne Aktivitäten von Klaus bereits zu ersten Reaktionen führten, die man sogar als Ausdruck einer gewissen Eifersucht bezeichnen könnte. Dabei hat Klaus noch andere wichtige Visiten vor sich, nämlich Russland oder die Vereinigten Staaten. Aber bei den Reisen in die Nachbarländer hat Klaus zumindest guten Willen gezeigt, sich um gute oder sogar bessere Beziehungen zu diesen Ländern zu bemühen.
Der Politikwissenschaftler Zbožil hat es kurz angedeutet. Während der bereits erwähnten Unterzeichnung des EU-Beitrittsvertrages in Athen ist es zwischen Präsident Klaus und Außenminister Cyril Svoboda zu einer schweren Verstimmung gekommen. Der Präsident hat nämlich auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Zeremonie seine alten Vorbehalte gegenüber einer sich weiter vertiefenden europäischen Integration vorgebracht und somit Minister Svoboda zu der Aussage provoziert, Klaus verstehe nichts von der Europäischen Union und seine Kenntnisse darüber seien nur oberflächlich. Auch Regierungschef Wladimir Spidler eilte seinem Minister zu Hilfe, indem er zu Protokoll gab, der Präsident möge doch das Regierungsprogramm der gegenwärtigen Mitte-Links-Regierung zur Kenntnis nehmen, in der sich die Regierung eben zu einer Vertiefung des Einigungsprozesses bekannt habe. Welche Folgen können also diese Meinungsverschiedenheiten in einem so wichtigen Punkt wie die weitere Entwicklung der Europäischen Union haben? Besteht nicht die Gefahr, dass Tschechien wegen dieser Uneinigkeit nach dem Beitritt zur Gemeinschaft isoliert werden könnte? Was meint Politikwissenschaftler Zbožil zu dieser Meinung?
Ich glaube nicht, dass so etwas eintreten könnte, aber Vorsicht! Wir tendieren immer irgendwie dazu, den Beitritt zur EU als einen D-Day entgegenzufiebern. Dabei wird es sich aber lediglich um eine Art Neustart für Tschechien handeln, und zwar den Neustart in einem Rennen, dessen Ziel eigentlich noch immer relativ weit entfernt ist. Sollte es zwischen jenen Politikern, die den außenpolitischen Kurs des Landes mitbestimmen, zu irgendwelchen Dissonanzen kommen, dann könnte das diesen Prozess stören. Ich würde aber gegenwärtig etwas anderes für viel gefährlicher halten, nämlich, dass bei den beiden größten Parteien des Landes, den oppositionellen Rechtsliberalen und den regierenden Sozialdemokraten, es bei der EU-Frage große Unterschiede zwischen der Basis und der Führung gibt. Während bei der ODS die Parteispitze dem Projekt Europa kritisch gegenübersteht, ist die Basis in mehr als 80% dafür. Bei den Sozialdemokraten ist das genau umgekehrt. Das kann bei künftigen Verhandlungen mit der EU zu Problemen führen. Zusätzlich befürchte ich noch, dass die gegenwärtige Regierung zu schwach ist, um etwa weitere wichtige Reformen durchzusetzen. Schaut man in die Vergangenheit, sieht man, dass die jüngsten Meinungsverschiedenheiten unter Tschechiens Spitzenpolitikern über den außenpolitischen Kurs des Landes nichts Neues sind. Schon zu Beginn der 90er Jahre sprach man davon, dass es in Tschechien in Wirklichkeit drei unterschiedliche Akteure gibt, die die Außenpolitik des Landes betreiben, nämlich die Regierung, den Präsidenten und das Parlament. Besonders deutlich zum Vorschein kamen diese unterschiedlichen Positionen Mitte der 90er Jahre, übrigens im Zusammenhang mit den deutsch-tschechischen Beziehungen.
Kann also angenommen werden, dass sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren wiederholen wird?
Es ist anzunehmen, dass sich so etwas wiederholen wird, zumal es eine solche Entwicklung bereits in anderen postkommunistischen Ländern gab, in der Slowakei, in Polen oder Ungarn zum Beispiel. Eine allzu große Autonomie von Präsident, Parlament und Regierung in außenpolitischen Fragen stellt eine Gefahr dar. Oft haben diese Differenzen rein persönliche Motive. Es kann jedoch passieren, dass dadurch auch in Wahrheit eher geringe oder nicht allzu starke sachliche Meinungsverschiedenheiten von allen Beteiligten zu unüberbrückbaren Konflikten hochstilisiert werden. Selbst wenn der Präsident künftig in außenpolitischen Fragen andere Position einnehmen sollte als die Regierung, kann er behaupten, dass er damit die Meinung eines wichtigen Teils des Parlaments wiedergibt. Sollte aber die Direktwahl des Präsidenten eingeführt werden, könnte die Gefahr aufkommen, dass der künftige Präsident sich bei seinen außenpolitischen Schritten auf die größere Legitimität berufen und somit völlig ungebunden zu den übrigen verfassungsmäßigen Institutionen agieren könnte.
Im Weiteren meint der Politologe Zbozil, dass sich seit den 90er Jahren eine Entwicklung feststellen lässt, wonach auch in Bereichen, in denen allgemein Konsens bestehen sollte, sowie eben in der Außenpolitik, die persönlichen Animositäten der Politiker stark zugenommen haben. Besonders krass war dies laut Zbozil in den Jahren 1998 bis 2002, als mit Václav Havel als Präsident, Miloš Zeman als Premierminister und Václav Klaus als Parlamentschef gleichzeitig die profiliertesten tschechischen Politiker der Nachwendezeit die drei höchsten Ämter im Staat bekleideten und sich oft mehr oder weniger verdeckte Kleinkriege lieferten.
Václav Klaus ist da in seinen Reden, mit denen er sich um das höchste Staatsamt bewarb, auf das beschriebene Problem mehrmals eingegangen und hat versprochen, die Tätigkeit der Regierung nicht konterkarieren zu wollen. Sein jüngster Konflikt mit Außenminister Soboda deutet darauf hin, dass er sich nicht mehr an diese Versprechen halten will.
Abschließend kommt noch einmal Politikwissenschaftler Zdeněk Zbozil zu Wort.
Auch wenn das Klaus damals sagte, haben, denke ich, alle, die ihn gut kennen, schon damals vermutet, dass er diesen Versprechen einfach nicht gerecht werden kann. Das ist ganz einfach durch die Merkmale seiner Persönlichkeit gegeben. Klaus ist ein Intellektueller, der einfach immer dabei sein möchte, wenn öffentlich über jene Themen diskutiert wird, die ihm ein persönliches Anliegen sind. Im Bereich Außenpolitik ist es für ihn umso attraktiver, da er nie zuvor richtige Außenpolitik betrieben hat. Er war eigentlich bei keiner wichtigen, wegweisenden außenpolitischen Entscheidung des Landes in der Vergangenheit beteiligt. Der Ausnahme bildet lediglich die Unterschrift der deutsch-tschechischen Erklärung und des Assoziierungsvertrags mit der Europäischen Union. Klaus wird eben immer aufgrund seiner Persönlichkeit Stellung beziehen, auch wenn er das Gegenteil versprechen sollte. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder am Ende einer weiteren Schauplatzsendung angelangt. Für Ihr Interesse bedanken sich
Silja Schultheiß
und Robert Schuster.
In unserem Feuilleton befasst sich Lothar Martin mit der gerade begonnenen Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland im Allgemeinen und dem Wesen des Hochleistungssports im Besonderen.
Ohne Fleiß kein Preis. Dieses unhinlänglich bekannte Sprichwort hat auch in der heutigen Zeit noch seine Gültigkeit. Es nimmt allerdings immer groteskere Züge an. Da sind auf der einen Seite immer wieder Geldjongleure, unseriöse Geschäftemacher und Scharlatane, die, fleißig beim Betrügen, sich der Hoffnung hingeben, sich ein leichtes und süßes Leben einrichten zu können. Auch wenn diese Spezies wohl nie aussterben wird, so reinigt sie sich in der Regel von ganz allein. Denn die Ganoven von heute sind zumeist die Gestrandeten von morgen oder spätestens übermorgen. Auf der anderen Seite sind da jene, die für Geld und Ruhm immer härter und unnachgiebiger schuften müssen. Zum Beispiel die Stars und Sternchen im Hochleistungssport. Jüngster Beleg dafür ist das gerade erst zu Ende gegangene Playoff um die tschechische Eishockeymeisterschaft, in dem sich in der Finalserie Slavia Prag mit 4:3 Siegen über den HC Pardubice durchsetzte. Aber mit welcher Energieleistung? Beide Teams wollten den Titel unbedingt und entsprechend inbrünstig, hartnäckig, mit starkem Willen und voller Leidenschaft gingen sie zur Sache. Die ernüchternde Folge? Die siegreichen Prager konnten ihren Triumph vor Ermüdung und Erschöpfung fast gar nicht richtig auskosten. Die unterlegenen Pardubice waren nicht nur maßlos enttäuscht, sondern auch vollkommen leer und ausgebrannt nach dem kräftezehrenden Titelkampf. Die bittere Konsequenz? Nicht wenige der Besten aus beiden Teams sind nicht in der tschechischen Nationalmannschaft bei der gestern in Finnland begonnenen Weltmeisterschaft vertreten. Verschleppte bzw. nicht ausgekurierte Verletzungen oder totale Erschöpfung sind die Gründe dafür. Da die allerbesten Cracks eines jeden Landes mittlerweile in der nordamerikanischen NHL spielen und die besten 16 Mannschaften dieser Liga ab Mitte April lediglich den berühmten Stanley Cup ausspielen, ist es somit jedes Jahr der Fall, dass viele Topspieler der führenden Eishockey-Nationen nicht an der stets von Ende April bis Mitte Mai stattfindenden Weltmeisterschaft teilnehmen können. Sie fehlen also ausgerechnet beim Jahreshöhepunkt, bei dem sich doch eigentlich die Weltbesten einstellig eingeben sollten. Oder manche von ihnen könnten daran teilnehmen, doch sie sagen aus den gleichen Gründen ab wie die verletzten und ausgelaugten Spieler der tschechischen Extraliga. Ein solches Beispiel ist heuer der bestbezahlte NHL-Superstar Jaromír Jágr, der nach dem Aus seiner Washington Capitals gegen Tampa Bay mit angebrochenem Handgelenk, ausgeschlagenen Zähnen und genähter Oberlippe zurückblieb und daraufhin Tschechiens neuem Nationalcoach Slavomír Lehner für die M eine Absage erteilte. Lehner sieht sich demnach bei der Formierung seines WM-Kaders vor nicht geringe Probleme gestellt. Doch er sollte es mit Fassung und Humor tragen, denn es ist immer noch besser, eine Weltmeisterschaft zu erleben, bei der, überspitzt formuliert, alle Spieler noch gerade auslaufen und sich auf den Schlittschuhen halten können, als umgekehrt. Und auch wir als Fans und Fernsehkonsumenten müssen uns daran gewöhnen. Dort, wo Weltspitze draufsteht, ist nicht immer auch Weltformat enthalten. Auch im Hochleistungssport sind die Grenzen der Belastbarkeit längst erreicht oder gar schon überschritten. Darum machen wir uns nichts vor. Unsere hochgezüchtete Leistungsgesellschaft braucht endlich auch wieder andere Werte, um das Leben mit Freuden genießen zu können.
Das Buch Jan Palach Morchen wordt je wakker geboren, der Niederländerin Nienke Meyer, hat beim internationalen Wettbewerb Schönste Bücher aus aller Welt in Leipzig den Hauptpreis gewonnen, die Goldene Letter. Mehr über den Preis und den Grund, warum eine niederländische Künstlerin ein Buch über Jan Palach gestaltete, hören Sie in unserem heutigen Kultursalon von Martina Czocke.
Das schönste Buch der Welt hat in diesem Jahr ein weniger schönes Thema. Jan Palach, den jungen tschechischen Studenten, der sich 1969 aus Protest gegen die gewaltsame Niederschlagung des Prager Frühlings selbst verbrannte. Ein hochemotionales Thema, dem man wohl kaum mit Hochglanzpapier und Farbfotos nahe kommen kann. Das hat die Künstlerin Nienke Meyer denn auch nicht getan. Sie hat das Buch völlig unkonventionell gestaltet. Die Seiten bestehen aus Recyclingpapier, das an den Rändern aufgefräst wurde. Dadurch wirkt das gesamte Buch weich und verletzlich. Die Seiten wurden nicht computertechnisch bedruckt, sondern fotokopiert. Die Typografie ist der Zeit Jan Palachs angepasst und macht das Buch damit noch authentischer. Inhalt und Form sind äußerst sensibel aufeinander abgestimmt. Was nun bewegt eine junge Niederländerin dazu, ein Buch über eine Figur aus der schon über zwei Jahrzehnte vergangenen tschechischen Geschichte zu gestalten? Das fragte ich Nienke Meyer, die Gestalterin des preisgekrönten Buches.
Ich bin, solange ich mich erinnere, immer sehr fasziniert gewesen vom Ausdruck menschlicher Emotionen, am meisten von der Tragik des Lebens. Und dann habe ich sowieso eine große Vorliebe für die ehemaligen Ostblockländer. Damals habe ich mich in die Archive von Tschechien und Prag vertieft und während dieser Zeit bin ich auf die Tat von Jan Palach gestoßen und habe direkt mein Herz daran verloren. Und ich merkte, dass meine Generation in den Niederlanden nicht oder kaum damit vertraut ist, was Jan Palach getan hat und was damals passiert ist. Und dann merkte ich auch, dass die Verarbeitung, die wir in den Niederlanden mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg gehabt haben, dass die, wie mir scheint, erst noch kommen muss in Tschechien, weil sie so lange, für fast 20 Jahre, unterdrückt wurde. Und das war für mich ganz stark der Grund, dieses Buch zu machen. Auch um die Menschen sehen zu lassen, was Freiheit ist und was Freiheit bedeutet. Weil ich finde, dass Menschen, die täglich die Freiheit genießen, vergessen, wie es ist, diese vermissen zu müssen.
Nienke Meyer hat grafische Formgebung an der Kunsthochschule Utrecht studiert. Dieses Buch ist ihre Abschlussarbeit. Inzwischen lebt sie in Berlin. Als eine der wichtigsten Phasen in der Entstehung des Buches bezeichnet sie ihren Rechercheaufenthalt in Prag.
Dann bin ich zum gegebenen Zeitpunkt nach Prag abgereist und habe dort 5 Tage weiter recherchiert. Ich habe Bildmaterial gefunden, Menschen aus seiner Generation gesprochen. Ich habe den Künstler Olbram Sobe getroffen, der die Todesmaske von Jan Palach gemacht hat. In einem Antikladen habe ich Ludek Svoboda gesprochen, der auch aus seiner Generation war. Ich bin an der Karls-Universität gewesen, wo ich mit Professoren und Studenten geredet habe, die mir ein gutes Bild gegeben haben von Jan Palach und vom Prager Frühling. Denn will man Jan Palach verstehen, muss man ihn in seine historische Dimension platzieren.
Viele dieser Begegnungen beeindrucken Nienke Meyer noch heute. Zum Beispiel jene mit Olbram Sobek, dem Bildhauer, der damals heimlich die Todesmaske von Jan Palach abgenommen hatte.
Ein sehr imposanter Mann, aber auch was er erzählte, dass er, weil er die Todesmaske von Jan Palach gemacht hatte, 20 Jahre nicht arbeiten und nicht reisen durfte. Das hat einen starken Eindruck bei mir hinterlassen. Da merkt man auch, was für eine Reichweite so etwas hat.
Das Buch hat einen ganz speziellen Stil mit seinen Seiten aus Recyclingpapier, den kopierten schwarz-weißen Seiten, die immer wieder von roten Blättern unterbrochen werden. Ich fragte Nienke Meyer, wie es zu dieser Gestaltung kam.
Ich
habe natürlich auch die Bildsprache in Tschechien untersucht, wie dem damals Form gegeben wurde. Ich habe das Buch sehr monumental aufgemacht. In dieser Zeit wurden viele Pamphlete verteilt, um die Bevölkerung zu mobilisieren. Und da sieht man die Schnelligkeit im Druck, die Rauheit. Das Rot verweist auf den Stalinismus, der gegen die Bevölkerung gerichtet war. Und es ist auf Recyclingpapier gemacht. Das verweist wieder stark auf die Zeit, auf das Zeitungspapier, genauso wie die Typografie, die auch stark an die Zeit angeglichen ist. Es soll eine Art geschichtliches Dokument sein, eine Ehrerbietung an Jan Palach.
Was ihr ganz persönlich an dem Buch gefällt, erklärt mir Barbara Tettenbaum, Professorin am Oregon College of Art and Craft in Portland und Mitglied der Jury.
Ja, was ich mag, war, dass immer jeden Blatt war Bilder über das Leben von Jan Palach. Aber dann kamen immer diese roten Blätter. Es war nur ein einfacher Rhythmus. Es gab, die erste war total blank. Es gab keinen Text, nur rot. Und dann kamen Nachrichten, schwarz-weiß. Und dann das nächste werden auch ganz rot. Aber dann zwei oder drei Blätter später kamen rote Blätter, aber mit einem kleinen Text. Und habe ich das Gefühl, dass es geht tiefer in meine Haut und in meinen Magen. Und das, I don't know how to say it in German, maybe just that I was taken by the book. The book was taken
me. Ich wurde von dem Buch mitgenommen. Das Buch nahm mich mit, sagte mir, wie ich es lesen soll, anstelle dass ich wusste, wie ich dieses Buch lesen soll.
Wie es zur Entscheidung der Jury kam, erzählt Barbara Tettenbaum, die auch selbst einen Bezug zu Tschechien hat, indem sie zurzeit als Fulbright-Professorin an der Fakultät für angewandte Kunst und Design in Ústí nad Labem, Aussicht an der Elbe, lehrt.
Ich denke, dass Leute werden überrascht, dass wir haben das gewählt für diesen Preis. Und es war keine politische Entscheidung. Man könnte das denken. You know, das ist Jan Palach, das ist ein Anti-Computer-Buch. Aber das, wir haben nicht das gesagt. Es war nur, dass dieses Buch war so perfekt gemacht. Das Konzept und wie es gemacht war, das Material und Xerox und so weiter. Und auch für mich persönlich, ich hatte das Gefühl, dass man muss wirklich dieses Buch erleben.
Jährlich werden die schönsten Bücher aus aller Welt von der Stiftung Buchkunst prämiert. In diesem Jahr beurteilte die internationale Jury 633 Bücher aus 33 Ländern. Für Nienke Meyer kam der Erfolg ihres Buches völlig überraschend. Auf die Frage, ob sie diesen Preis erwartet habe, lacht sie.
Nein, absolut nicht. Ich habe da sehr hart daran gearbeitet während meines Studienabschlusses. 4,5 Monate sehr intensiv, aber sowas erwartet man nie. Ich habe es damals hingeschickt und dann riefen sie mich an und mir wurde mitgeteilt, dass ich aufgenommen wurde in die 42 besten Bücher der Niederlande. Und das fand ich schon total wow, eine sehr große Ehre. Und dann stellte sich auch noch heraus, dass ich diesen Preis gewonnen habe.
Nienke Meyer freut sich sehr über den Preis. Mehr noch aber freut sie, dass mit diesem Preis das ganze Projekt und Jan Palach gewürdigt werden. An ihre Reise nach Prag erinnert sie sich heute noch gern.
Ja, meine hele Reise nach Prag war fantastisch.
Meine ganze Reise nach Prag war fantastisch. Es ist eine prächtige Stadt und ein prächtiges Land. Und ich sagte zu meiner Kontaktperson, wenn man sich in eine Stadt verlieben kann, dann kann ich nun sagen, dass ich in Prag verliebt bin. Ich habe ein Stück meines Herzens da gelassen. Prag schlingt seine Arme um deine Schultern. Es ist wirklich eine schöne Stadt und die Menschen, die hier wohnen, sind so freundlich und so hilfsbereit. Das trägt auch mit zu dem Projekt bei, das steckt da auch drin und das macht es auch, dass das Buch lebt.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Am Mikrofon verabschieden sich
Jitka Martkova
und Martina Czocke.
Und damit sind wir mit unserer heutigen Sendung am Ende angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Gerald Schubert. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachází